Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven.
Das Mikrofon geht auf und zwei Stimmen treten auf. Die Stimme, die jetzt spricht, gehört dem Vizepräsidenten für Lehre und Lernen. Mein Name ist Simon Frisch und als Dozent für Film- und Medienwissenschaft spreche ich hier, also einerseits seit 2,5 Jahren verantwortlich in der Universitätsleitung für die Gestaltung von Lehre in einem sehr weiten Sinn und deswegen interessiert mich, was Lehre ist, aber ich habe auch die Lehrerfahrung in der Dozentur seit 1999. In diesen beiden Rollen trete ich hier auf, viele andere Rollen, die ich außerdem noch immer mal habe, am Wochenende hier und da vor und nach meinem Beruf zusammenhängen, die bringe ich eher hier nicht mit ein. Heute habe ich Steven zu Gast. Als wer wirst du denn mit mir sprechen?
Als zum einen als Mitarbeiter des Medientechnischen Service, als gelegentlicher Dozent für Smartphone-Filmmaking. Also das ist so ein Kurs, den ich anbiete, indem ich Studenten, Studentinnen die Grundlagen des Videoerstellens anhand von Mobilfontechnik vermittle. Und ja, als Vater und von drei Kindern.
Als Vater von drei Kindern auch, schön.
Genau.
Steven Mehlhorn, ich habe nur deinen Mehlhorn, Vornamen.
Ja, entschuldige, genau, Steven Mehlhorn.
Ja, Entschuldigung, ich habe ja deinen Vornamen vergessen, deinen Nachnamen vergessen zu sagen. Steven Mehlhorn, ja, ich gehe gleich mal auf das Smartphone-Filmmaking. Du hast, wann hast du es zum ersten Mal angeboten und wie kam das zustande, dass du Smartphone-Filmmaking-Kurse anbietest?
Das erste Mal angeboten habe ich das Ganze in der Zeit noch, wo ich noch Mitarbeiter des E-Labs gewesen bin. Das ist, also E-Lab. Ich war eigentlich so ein Urmitglied des E-Labs unter der Leitung von Steffi Zander. Und da ging es vordergründig um E-Learning. Das heißt, das war so eine Welle, in der man versucht hat, E-Learning so massiv an Universitäten und Hochschulen zu etablieren. Und sie hatte mich eingekauft oder angestellt, eben aufgrund dadurch, dass ich Filmemacher bin oder also hier an der Bauhaus-Uni Mediengestaltung studiert habe, hat sie mich eingekauft für eben für solche Geschichten, Lernfilme zu erstellen.
Lernfilme,
okay. Lernfilme. Und da war es dann halt irgendwie relativ nah, dann irgendwie Technik zu verwenden, die jeder zur Verfügung hat, also relativ simple, also einen niederschwelligen Einstieg zu bieten.
Wann war das etwa?
Boah, ich kann es ja nicht mehr sagen. Das ist schon ewig her. Das war, ich glaube, 2016.
Um den Dreh, nur das war so etwa.
Genau, so in der Zeit.
2016, 17. Und da hieß es E-Learning schon. Und da sagst du, da gab es auch schon filmfähige Handys, also so Multimedia,
ja, das gab's,
Smartphones.
Ja, das gab es schon lange. Also ursprünglich bin ich drauf gekommen, dass ich war in der Zeit des Studiums, habe ich als Studi in Erfurt beim MDR mitgearbeitet und hatte da einen Kollegen, einen Arbeitskollegen, der hat ein Auslandssemester in Chur an der Fachhochschule Graubünden in Chur belegt und er meinte, dort machen die nur noch Mobile Reporting oder Videojournalismus, machen die alles nur noch mit dem Telefon.
Tatsächlich.
Und das fand ich halt ziemlich cool, weil Videojournalismus war mein Ding. Also ich habe meinen Bachelorabschluss zum Thema Videojournalismus gemacht und weil ich halt auch zum MDR nach Erfurt wollte. Ich wollte unbedingt in Erfurt zum Sport, wollte beim MDR in Erfurt Sportreporter werden. So, das war so mein Ziel als Videojournalist, eigene Beiträge zu produzieren. Und da fand ich das ziemlich cool, wenn die das so weit reduzieren mit dem Telefon. Also, weil das hast du halt immer dabei und irgendwie die sperrische Technik reduziert sich auf noch weniger. Und da habe ich mich dann schwitz gemacht auf dieses Thema Smartphone, also für Mobile Reporting. Und bin dann mehr oder weniger so ein Experte geworden, also jetzt hier im Umfeld von Weimar Erfurt, der dieses Thema bearbeitet hat. Und da gibt es auch eine kleine Sache, da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Ich habe dann über Micky Rehmann einen Film produzieren dürfen mit einer chinesischen Studentin, die Mandarin gesprochen hat. Und wir haben einen Film eben mit dem iPhone 4S damals gedreht über Guido Kunze in Mühlhausen. Der hat die Idee mit dem Mountainbike auf der chinesischen Mauer lang zu fahren. Das hat er auch gemacht. Aha. Und diesen Film hat man in China angeteased. Also besser gesagt, diese Aktion von diesem Guido Kunze und mein Film war die Grundlage. Und dieser Film mit dem Telefon läuft jetzt noch auf chinesischen Tourismusplattformen mit weit über 500.000 Klicks. Ah. Also das ist völlig, völlig crazy. Ja, und mit dem Film wurde ich auch zum Filmfestival nach Zagreb eingeladen. Aha. Zu diesem Doc-Filmfestival, weil ich als Experte für Smartfilmproduktion galt. So, okay. Also jetzt anhand von diesem Film, ne?
Ja.
Ja, das war schon alles schräg. Und das heißt, also ich hatte das schon irgendwie, musste ich das schon was gemacht haben, technisch so gut umgesetzt haben, dass man das gut fand und hat gesagt, ja, komm mal runter, wir bezahlen dir alles.
Ja.
Und seither habe ich das dann ja auch als Kurs angeboten an der Fachhochschule in Schneeberg, an der angewandten Kunst.
Ach so, erst in Schneeberg mal angeboten?
Überall. Ja, ja auch Leipzig Media School. Also ja. Habe dann so freiberuflich nebenbei diese Kurse angeboten und dann kam dann halt Corona leider. Mhm. Und in Corona war ich dann halt hier der Hero, weil es war halt, man hat ja in Corona-Zeiten immer irgendwie was gesucht, was können wir jetzt hier irgendwie, wie können wir Studis bespielen? Ja. Wie können wir Studis bespielen über eine Plattform wie Big Blue Button? Ja. So, und da war ich, wir haben mehr oder weniger so ein gefundenes Fressen, der Mehlhorn, der kann doch hier mal, die können doch die Studis mal lernen, mit Filme zu machen. So.
Ach, okay.
Und so habe ich dann richtig dann gut zu tun gehabt in der Zeit. Und es waren, glaube ich, so 500, ja, weit über 500 Studenten, Studentinnen, denen ich das Film gelernt habe anhand von, also ne, diese Video-Filmgrundlagen anhand von Smartphone-Technik.
Dann ging es also vom Reporting zum Learning, genau. Kann man das so sagen? Und dann, dann ging es darum zu sagen, macht mal mit euren Mobile-Phones, mit denen seid ihr sowieso alle verbunden und vernetzt. In der Uni können wir uns gerade nicht versammeln. Ich fasse das jetzt mal so ein bisschen so zusammen. Genau, so war's. Ja. Jetzt kommunizieren wir so. Und dabei entdecken wir gleich eine neue Artikulationsform. Das finde ich ja so interessant an diesem Smartphone, dass wir jetzt nicht mehr unbedingt nur Referate halten und Texte schreiben in Verbalform, sondern plötzlich mit dem Handy Sachen. Dann geht es wieder zurück zum Reporting oder zum Theorizing. Also Theorizing könnte man sagen.
Smartphone. Ja, ich sag mal so, ich habe das schon ein Stück weit vorgegeben, wo ich hin wollte. Also ich habe dann schon Ideen gehabt, wie man das Ganze abschließt, also was ich als Endprodukt von den Studis sehen möchte.
Ja. Ah ja.
Damit ich so das Gefühl habe oder vergleichen kann, haben die das jetzt verstanden? Ist das eigentlich so als Basic, kann man das durchgehen lassen?
Okay, gehen wir doch mal genau rein. Wie sah so ein Kurs aus?
Ja, grundsätzlich habe ich denen erstmal alles so gezeigt, also ich habe denen so Filmbeispiele gezeigt, wo ich der Meinung bin, das ist gut gemacht.
Oh, zum Beispiel?
Oh, keine Ahnung. Das ist, ich habe da so eine Library innerlich, so wo ich sehe, also nicht mal jetzt so richtige Filmbeispiele.
Das wollte ich gerade fragen, Kinofilme eher
so
nicht.
Videoclips. Also genau. So, das ist Filmbeispiele im Sinne des Cinemas, das ist zu weit weg von mir, das würde ich mir nie anmaßen. Also das ist schon, das macht ihr und das macht Lorenz Engel und so, das ist nochmal ein anderes Level.
Ja, und das ist ja dann mit dem Mobile letztlich, ist es ja, als würde man mit dem Bleistift ein Ölgemälde abmalen, was sicher ein valides Ergebnis gibt, aber natürlich kann man nicht sagen, mach mal mit dem Bleistift das Gleiche wie der Rubens damals oder so.
Naja, also ich finde das ja eigentlich ganz cool, weil ich finde ja, dass man so, wenn man so Kreativität sucht, wenn man Menschen auswählen möchte nach ihrer Kreativität, dann sehe ich immer in der Reduzierung der Werkzeuge einen riesen Vorteil. Und so sehe ich das auch mit dem Telefon. Also wer mit einem Telefon einen gescheiten Film machen kann, der mich unterhält, vielleicht über 120 Minuten, den kannst du auch jede andere Kamera in die Hand drücken. Das ist, glaube ich, dann, ich finde, das finde ich eher als Herausforderung. Und es kam ja dann auch diese Welle, denn, wo jeder dann irgendwann angefangen hat, irgendwie mit einem Telefon Werbeclips zu machen. Es gab es von Bentley, es gab es von Mercedes.
Ja.
Also es hat ja dann übelst reingehauen. Also entscheidend war dann immer, dieser Spot wurde mit einem iPhone so und so
gedreht. Ja, stimmt.
So, genau. Damit das dann, ne, man braucht den Kontext, damit das cool ist. So. Ja. Weil man halt die Fehler gesehen hat, das brennt dann weg oder was viele Sachen das Telefon dann nicht kann.
Mhm.
Aber es gab auch ziemlich gute Filme und es gab auch eine Menge gute Regisseure, die das auch begründen konnten, warum man das Telefon nimmt jetzt. Also warum macht man das? Na, also nicht nur, weil ja, der Sponsor mir das gerade genehmigt,
ja.
sondern weil es gibt Momente, da komme ich halt näher ran und es baut sich nicht so lange auf. Und das ist ja auch jetzt, das muss ich jetzt dazu sagen, warum ich eigentlich unbedingt auch mal in diesem Podcast mitmachen wollte.
Mhm.
Weil ich wissen wollte, wie verändern sich die Menschen selber, wie fühlt sich das an.
Ja.
Weil ich bin so ein Fan von Klaus Wildenhahn, von diesem Direct Cinema.
Ja.
Das habe ich auch meinen Bachelor gemacht.
Ah ja, gut.
Also nicht wie er, aber ich habe mich an so solchen Sachen orientiert, also so wenig wie möglich Einfluss zu nehmen auf die Dokumentation.
Ja, ja.
Und ich überlege mir jetzt gerade, wie fühlt sich das an? Verändere ich mich? Und das kennst du ja, ne? Sobald eine Kamera läuft, verändern sich die Menschen. Und das wollte ich einfach nur mal wissen, wie ist das? Verändert man sich schon, wenn ein Mikrofon läuft?
Ja.
So abstrakt, irgendwo läuft ja ein Aufnahmegerät.
Ja, genau.
Geht die Stimme hoch, werden die Lippen schmal.
Denkst du schon mit, dass andere das jetzt hören? Möge, also in dem
das Moment, genau, was ist, ja. Genau. Und das ist ja, was ist jetzt, was erzähle ich? Ist das so eine Art Selbstinszenierung oder worum geht's jetzt?
Sind's die,
lernt da jetzt jemand was davon oder sind's diese kleinen Nebengeschichten? Also.
Ja.
Und das wollte ich jetzt einfach mal rauskriegen, wie das ist. So.
Super, sehr schön.
Genau.
Das können wir ja auch immer wieder nochmal. Ich würde jetzt doch den Faden versuchen zu behalten. Wir waren gerade bei der, du hast so ein Set an Beispielen, die hast du den Leuten gezeigt, hast gesagt, guck mal hier und so. Wie ging das dann weiter, dieses Format Smartphone-Filmmaking?
Na, wie gesagt, ich zeige den Beispielvideos, wo ich sage, das ist gut geschnitten oder zumindest aus meiner Sicht gut geschnitten, handwerklich gut gemacht. Also mir geht es viel so um handwerkliche Sachen.
Ja, super.
Und das sind meistens so 2 Tage, wo ich das den Studis dann so mehr oder weniger reinprügel, weil das schon ziemlich komprimiert ist, weil Film lernen in mal im Vorbeigehen ist eigentlich nicht. Ne? Das ist wie mit allem, also du brauchst mindestens 10.000 Stunden.
Ja.
Oder wie Brisson gesagt hat, die ersten 10.000 Fotos sind die schlechtesten. Oder, also diese 10.000-Regel kommt da immer ganz oft und so sehe ich das auch beim Filme machen.
Ja.
Gerade im Schnitt auch.
Ja.
Aha. Weil der eigentliche also das wissen oder das unterschätzen viele, aber was ein gutes Video oder einen guten Film, jetzt für so gehen von 2-3 Minuten Clips aus, ist eigentlich immer der Sound.
Ja.
Das wird immer unterschätzt.
Absolut.
Eigentlich das Allerwichtigste ist der Ton.
Ja.
Dann kommt der Schnitt.
Ja.
Und dann eigentlich die Bilder.
Ja.
So. Ja. Also ich spreche von Bilder, sind so Videoeinstellungen, ne? So, weil das. Viele wollen eigentlich nur filmen und so und dann kriegen sie es nicht zusammen.
Ja, genau.
So, und das lerne ich denen in den ersten beiden Tagen, dass sie halt auf Schnitt drehen, dass sie sich den Kopf machen, dass sie vor allen Dingen mit Schreiben anfangen. Das ist das Allerwichtigste, wo die dann geschockt sind und sagen, oh nee, ich habe jetzt hier keinen Bock, ich wollte was Praktisches machen, ich will jetzt nicht schreiben.
Okay, mit Schreiben anfangen.
Es geht mit Schreiben los.
2 Konzepte auf Schnitt drehen heißt, vielleicht das wissen nicht alle. Dass
ja, mal das ist, wenn dein Konzept steht, wenn du wirklich gut vorgeschrieben hast.
Ja.
Dann handelst du das nur noch ab, was du brauchst an Bildern und dann drehst du auf deinen Schnitt.
Da du weißt, wann welche Szene kommt und dann weißt du, wie das letzte Bild aussehen muss.
Im Optimalfall, wenn du jetzt mit Off-Text arbeitest, wenn du sagst, du machst einen Clip, wo jemand spricht und dann nimmst du als erstes die Musik, den Sound, den du hast, dann sprichst du deinen Text ein, legst den da drauf auf den Sound, baust so kleine Pausen, dass mal jemand Luft holen kann und sagen, oh, warte mal, hier, sonst wird es zu viel.
Mhm.
Und dann am Ende bebilderst du das und legst die Bilder oben drauf.
Mhm,
so, das ist das eigentliche grundlegende Handwerk. So, und dann kriegen die dann das über die ersten 2 Tage mehr oder weniger so vermittelt. Dann kriegen sie eine Hausaufgabe, wo ich sage, bebildert mal in Einstellungsgrößen so einen Spaziergang durch einen Park oder lasst euch irgendwie was Kurzes einfallen, eine Minute, einfach nur, dass ich sehe, ihr habt das Wechselspiel zwischen Einstellungsgrößen und mit dem, was ich erzählen will, verstanden.
Da müssen sie noch nicht schreiben.
Da schneiden die schon.
Nee, schreiben.
Schreiben?
Ja.
Nee, das ist einfach nur so basic. Mhm. So, und dann kommen die zu mir wieder zurück in den Kurs und dann gucke ich mir das mit denen an. Und ja, es ist halt so, ich sag mal, ich bin ziemlich ehrgeizig und oft vielleicht auch ein bisschen zu ehrgeizig. Und da resultiert halt raus, dass ich auch schon Studenten beschwert haben, dass ich zu streng bin.
Zu streng, okay.
So, aber meine Taktik und das sind wir ja jetzt bei der Lehre.
Ja.
Also meine Idee ist an der Stelle eben streng zu sein, dass sie sich nicht zurücklehnen.
Okay.
So, weil wenn ich denen jetzt auf die Schulter klopfe und sage, hier, pass auf, das hast du richtig gut gemacht.
Ja.
So, dann wären die faul.
Ah, so gehst du ran.
Das sind so Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Wenn du die zu früh lobst, also die Studenten, Studentinnen, dann haben die das, also vermitteln die dir oft so das Gefühl, als hätten sie dich in ihrer Tasche.
Und schon geschafft, gut gemacht. Das finde ich gut. Ich habe dann immer Angst, dass sie weglaufen. Also wenn ich sage, oh nee, komm, strengt euch mal an und dann, oh Gott, so einen hohen Berg, nee, ich bin weg.
Ja, das ist so
was eine Gratwanderung. Laufen die weg? Sind dir schon mal welche weggelaufen?
Oh, ich denke schon. Also ich weiß nicht. Ich habe das nie so notiert.
Aber vielleicht ist Smartphone-Filmmaking auch einfach geil genug, um zu sagen, ah, ich will da aber dabei bleiben. Das ist ja schon was anderes, als wenn ich sage, lies nochmal den Text genau. Der ist zwar von 1874, aber es lohnt sich trotzdem.
Das sind halt easy 6 Punkte, ne? Also.
Okay, das auch. Okay.
Also, nee, manche genießen das wirklich, dass immer was praktisch. Also kamen ja wahnsinnig viele aus der Medienkultur. Mhm. Und haben gesagt, echt geil, da können wir nicht mal was praktisch machen und so, und das macht Spaß. Und die waren auch immer, das hat mich auch immer am meisten beeindruckt. Das war ja so, und jetzt kommt es ja zu deinem Thema, zu dieser Magie, zu diesem Magic.
Ja.
Dass, also im Optimalfall können die nichts.
Ja.
So richtig null.
Ah, schöner Punkt, ja.
So. Und dann bin ich schon beim ersten Mal geflasht, wenn ich die Hausaufgabe sehe und denke, boah, das ist schön schräg, das ist schön weird, so ein bisschen freaky und so, nicht ganz so, dann denke ich, wow, das macht Spaß.
Ah ja, okay.
So, und dann mit noch ein bisschen Nachdruck, sag ich mal, mit so Mehlhörnchen Nachdruck.
Mehlhörnchen Nachdruck, ja.
Dann freue ich mich auf das Endergebnis.
Ja,
so.
Ah ja, aha.
Und dann stehen die selber meistens da und ich frage dann immer noch, guck mal, wie lange ist das jetzt her? Ihr habt das jetzt in einem Vierteljahr und dann, ne? Und dann sind die selber von sich auch begeistert, weil sie merken, es lohnt sich schon mal irgendwie Stress auszuhalten, weil es ist auch, Film ist ja auch immer ein bisschen Stress, ne? Ich nehme eine Aufgabe an, die will ich auch erfüllen. Die
Film ist Stress.
Die haben andere, haben einen eigenen Anspruch und wollen auch gut sein, wollen nicht versagen, adressieren das, was ich gemacht habe.
Ja.
So. Ich bin zum Beispiel deswegen nie Filmemacher geworden. Also ich habe mich nie an Spielfilme getraut, weil ich immer viel zu selbstkritisch, viel zu kopflastig war. Und habe das immer bewundert bei Studenten, Studentinnen, Kollegen, die so aus meiner Sicht richtigen Rotz gedreht haben.
Ja.
Aber weitergemacht haben, immer weitergemacht haben. Die eben nicht drüber nachgedacht haben, das ist eigentlich...
Also die 10.000 Bilder einfach runtergedreht haben, um zu sagen, ich fange erst nach 10.000 an, mal zu gucken, was da los ist.
Genau.
So könnte man rangehen, das ist ganz gut. Ja. Auf dem Weg dahin, also dann jetzt zeigen die zum Beispiel diesen Spaziergang, das ist dann das zweite Treffen. Mhm. Dann machst du wieder 2 Tage oder wie machst du das?
Ja, dann meistens so 2 Tage Auswertung, weil es sind immer Gruppen.
Haben die den dann schon geschnitten?
Die Hausaufgabe haben sie schon mal geschnitten.
Mit was schneiden die?
Mit dem einfachsten, was sie zur Verfügung haben. Also ich empfehle dann meistens so auf dem iPad, iMovie oder...
Das, was im Handy im Grunde Windows ist. Movie.
Wenn sie richtig cool sind, machen sie es im Handy. Aber das ist natürlich auch gefrickelt, weil das schon irgendwie ziemlich eng und klein ist. Also viele können das auch schon.
Ah ja, okay.
Aber die gehen dann schon auch an den Rechner und schneiden es dann auf dem iPad oder irgendwie auf einem PC mit. Hm. Die schaffen sich dann meistens irgendwie so interessante Lizenzen an.
Ja.
Und schneiden es irgendwie, kriegen die das schon gebacken.
Okay, so. Und dann spielen sie es wieder aufs Handy rüber?
Und dann gucken wir das zusammen an.
Auf dem Rechner oder?
Nee, auf dem Beamer. Also Beamer, so richtig groß.
Ja.
Wo man dann auch schön sieht, hast du schön gewackelt. Siehst du es? Weißt du, wenn du auf so einem Handy wackelst, das siehst du jetzt nicht. Aber sobald die Auslenkung irgendwie über Beamerstrahl, dann werden ja 2 Millimeter dann schon mal 3, 4, 5 Zentimeter. Und das sieht dann schon ganz komisch aus. Mhm. So, und dann sage ich denen, was sie gut gemacht haben. Mhm. Also am Anfang habe ich den, das musste ich auch über die Zeit erstmal lernen, zu sagen, was man gut gemacht hat und was man verbessern kann.
Okay. Ah, sonst hast du immer andersrum.
Das ist scheiße. So, und das habe ich mir dann irgendwann angenommen, habe gesagt, okay, das ist so ein Minimum, was du jetzt von deiner Strategie abweichst, dass du dir solche Sachen annimmst.
Okay. Gut. Und dann, was geht, wie weiter und so.
Genau,
ja.
Und dann besprechen wir die Ideen, was wir für einen Abschlussfilm haben. Und
ach so, beim zweiten Mal sagt er dann so, und jetzt wollen wir hier Konzepte haben.
Richtig, genau. Mhm. So, also wenn ich sehe, dass sie das verstanden haben, sie wissen, wie man zusammenfügt, sie wissen, wie man auf Einstellungen dreht und dass die Grundlagen erstmal da sind, dann gebe ich denen ein Beispiel oder sie suchen sich dann ein Beispiel für eine Abschlussarbeit und da gibt es dann mehr Zeit. Und dann gibt es halt noch mal einen Zwischenstand, dann zeigen sie mir einen Zwischenstand, bis es dann halt irgendwann final, also ich betreue dann auch immer so diese Zwischenstände, wo ich sage, hier musst du noch mal gucken, vielleicht kannst du das rausschneiden, vielleicht kannst du dort noch was finden oder so. Wir gucken das gemeinsam.
Wie organisierst du das Zwischenstand betreuen? Hast du da einzeln?
Nee, einzeln.
Da hast du dann einzeln.
Aber in der Gruppe, ich nehme die Gruppe zusammen, damit die Gruppe da ja auch wieder ein Stück weit was lernt, also alleine vom Zuschauen.
Genau, ja, na
weil
klar.
Die sehen, guck mal, das war gerade eben noch voll holprig. Jetzt nehmen die 2, 3 Einstellungen raus und auf einmal wird es voll Magic. Auf einmal läuft das und es wird filmisch. Ich vergesse die Zeit. Mhm. So. Mhm. Und
Wie viele Sitzungen sind das dann noch? Also ab dem Moment, wo die Leute sagen, so, jetzt habe ich mein Projekt?
Naja, je nachdem. Also meist, also Minimum 4. Ja. Manche brauchen nur 2, weil die sind dann schon so geflasht und haben sich da reingesteigert und machen das in der Gruppe.
Ja.
Ja, und dann im Optimalfall ist dann die Präsentation, das hatten wir auch schon, zur Summary.
Ah ja.
Mhm. Und dann haben wir in der Amalienstraße im Hinterhof auf der Rampe dort eine Leinwand aufgebaut und haben dann halt mit 200 Studenten und Freunden dort die Clips angeschaut.
Ja.
Und dann waren zu der Zeit viele Musikvideos dabei, haben viele auch Musikvideos gemacht von lokalen Musikern hier aus Weimar.
Ah,
und da war richtig Stimmung. Das war echt beeindruckend, weil die Musiker haben wieder ihre Kumpels mitgebracht.
Genau.
Und dann haben die sich dort gegenseitig bejubelt und abgefeiert und so. Das fand ich schon.
Okay, Musik aus der Dose würdest du untersagen?
Ist schwierig, ne? Wegen Lizenzrechten.
Ja, okay, auch wegen Lizenzrechten. Ich habe in meinem Studium, da hatten wir ein Montageseminar, da ging es nur um Montage, Dynamik durch Montage oder so ähnlich, weiß nicht mehr, wie es hieß. Und da hat er zu uns gesagt, keine Musik, Musik ist verboten.
Mhm.
Und das hat natürlich total genervt, weil ich damals so als junger Hupfer komme gerade von der Schule, da wusste ich schon, du schneidest Bilder zusammen, dann gießt du eine Soße drauf und dann schmeckt alles nach Ketchup oder nach Barbecue oder was.
Mhm.
Und dann läuft's irgendwie, Musik nuschelt alles weg. Und dann hat er gesagt, ja genau, das ist ja das Problem. Arbeite mal mit dem Schnitt. Und das war wahnsinnig. Ich glaube, wir hatten ein oder zwei Beispiele, an denen wir gearbeitet haben. Und er hat immer gesagt, genau, das läuft noch nicht und so. Da haben wir schneiden gelernt, damals noch mit einer VHS, mit so einem Apparat, wo man so Vibe und so Zeug, also das war ja weit entfernt von dem, was wir jetzt haben. Ich will nur sagen, also Musik war damals verboten, weil man sich da gern so ein bisschen aus der Verantwortung stiehlt.
Ja klar, also das ist so ein richtig schöner Kleister, da kann man alles
drüber verschmieren.
Ich empfehle ja in den Kursen oder allen Leuten, die ich habe ja auch Presseleute schon geschult mit dem Smartphone, also mit dem Mobile Reporting.
Ah ja.
Sie sollen immer ihre Fernsehbeiträge immer ohne Ton schauen.
Ja.
So, einmal das.
Ja.
Und dann sollen sie mal gucken, vergleichsweise, welche Bilder jetzt zu welchem Thema genommen werden. Also Text-Bild-Share oder Text-Bild-Doppelung und was es da alles gibt.
Ja, schön.
Und da kann man auch eine ganze Menge lernen. Also, aber Tonschnitt ist eigentlich auch cool, um Rhythmus zu lernen. Und
das ist
immer das Problem gerade mit Lizenzrechten, aber es gibt zum Beispiel ein Beispiel, was ich immer zeige, das ist ein älteres Paar, die sind weit über 80, machen noch Rock'n'Roll-Tanzweltmeisterschaften mit, die sind übelst bekannt.
Okay, kenne ich nicht.
Und dann sage ich so, jetzt nehmt ihr einfach mal von einer Band wie zum Beispiel Queens of Stone Age und legt das einfach drunter, also so von einer Rockband.
Ja.
Und auf einmal passt das.
Ah ja,
okay. Die tanzen zu einer Musik, die überhaupt dort nie stattgefunden hat und es passt, weil es einfach vom Grund ist, es ist Rock'n'Roll, es bleibt derselbe Takt und was weiß ich und das haut halt hin.
Ja.
Das heißt, ich kann mit denen auch Übungen machen, wie sie Rhythmus lernen und sagen, das ist scheißegal, das matcht, das haut hin.
So. Okay.
Und daher finde ich es immer ein bisschen schade, aber ich darf das ja rein theoretisch vom Recht her nicht mal für so eine Übung.
Mhm.
So, also einfach was kleben und drauf rumschneiden, das ist eigentlich schon auch untersagt.
Darf man auch schon nicht, ja.
So.
Aber man kann, also das finde ich gerade interessant, man nimmt Musik, schneidet Bilder drauf, nimmt die Musik wieder weg und dann haben die Bilder einen Rhythmus. Das ist eigentlich auch interessant, dass man dann so wie so eine Schablone nimmt, an der man sich entlang bewegt. Hast du auch noch andere Lehrerfahrungen oder ist das im Kern das, wo du selber als Lehrer, als Lehrperson tätig bist?
Ja, es ist eigentlich schon vordergründig dieses Audio-Video-Ding. Ich gebe teilweise noch so Basics in Sachen Fotografie.
Ah ja, okay.
Weil ja die Grundlagen des Filmemachens ja eigentlich auch die Fotografie sind. Das heißt, um das Verständnis zwischen Belichtungszeit, Blende, Fokus und wie sich dann Bilder verändern, also Schärfentiefe, welche Verhältnisse, das ist ja alles aus der Fotografie und das ist ja ein Stück weit auch ein erzählerisches Element im Filmemachen. Und daher gebe ich auch so Grundlagen in Sachen Fotografie-Technik, würde ich es jetzt mal nennen.
Ja.
Ich bin aber kein Fotograf und habe eigentlich auch viel zu viel Ehrfurcht vor, ich würde es nie sagen.
So. Ja, das ist ja nochmal was anderes.
Das ist schon mal eine andere Liga.
Aber das
Da rennen viele rum jetzt hier draußen irgendwo irgendwelche Instagram-Blogs bespielen und da sich Fotografen schimpfen, nur weil die sich jetzt irgendwie eine Nikon 57 kaufen und dann irgendwie draufhalten, die fast alles alleine kann. Aber das hat aus meiner Sicht nichts mit Fotografie zu tun.
Ja,
das ist schon noch ein bisschen mehr.
Verstehe ich gut. Der Markt muss das ja behaupten, sonst kauft sich keiner die Kameras.
Das würde ich nicht mal so sagen. Es gibt da einen Markt. Ja. Es gibt Leute, die kaufen richtig viel Rotz.
Ja.
Die haben einfach keinen Plan, die haben keine Ahnung von. Also, um Gottes Willen, wer bin ich, das zu sagen? Aber ich sehe es oft so, dass wirklich viel Scheiß für viel Geld verkauft wird.
Ja.
Also gerade, es gibt so eine Zwischennische, auch so Hochzeitsfotografie und Hochzeitsvideo, wo ich manchmal denke, Gott, ey, da stehe ich mir noch selber im Weg. Eigentlich könnte ich das auch, aber ich will es eigentlich nicht, weil es ist für mich jetzt kein... Das ist alles legitim, ich will das niemanden in Abrede stellen und um Gottes Willen, das ist ein Markt und den bespielen Leute und die sollen auch ihr Geld verdienen. Ja. Aber Respekt gibt es auch für mich jetzt nur bei den wenigsten. Also da muss ich schon sagen, das muss
Du meinst schon, jetzt künstlerischen
Respekt? Ja, irgendwie so, da wo ich sage, wow, das haut mich jetzt vom Hocker, das finde ich irgendwie spannend. So. Aber diese super scharfen Fotos, die jetzt irgendwo in manchen Geschäften hängen, wo ich manchmal denke, oh Gott.
Ja.
Oder wenn man so Hochzeitsfotografen beobachtet, wenn die mit ihrem Paar irgendwo hier im Park unterwegs sind.
Ja.
Muss ich schon. Ja, dann möchte ich erst so das Making-of-Video drehen und muss sagen, schade um den Tag eigentlich. Ich denke, ihr habt heute geheiratet, das ist euer schönster Tag und ihr verballert das hier mit irgendwelchen bescheuerten Fotos.
Ganz interessantes Feld. Das ist tatsächlich in der Medienwissenschaft, gibt es das richtig als, also diese ganze Hochzeit-Ästhetik, dass das ein richtiges Produktionsformat
ist. Ist das ja auch mega fett hier.
Manche Hochzeiten werden dann zum Filmdrehtag. Ah, ja. Also dann sind die Gäste Komparsen und die anderen beiden die Stars und am Ende sind alle fix und alle von den Dreharbeiten und wo war dann eigentlich das Hochzeitsfest? Das ist eine interessante Geschichte, weil das natürlich was viel mit unserer Medienwelt zu tun hat, dass wir auf einmal nur noch stagen. Also unser ganzes Leben ist sozusagen auf, wie mache ich es vor der Kamera? Was du vorhin gesagt hast, warum Filmen so interessant, also so anstrengend ist, so stressig ist, habe ich auch immer so empfunden, du bist ja nicht einfach nur der Mann mit der Kamera oder die Frau mit der Kamera, sondern du musst ja davor auch noch alles hinschaffen und hinkarren und organisieren. Das hat mich immer abgeschreckt, wo ich immer dachte, oh Gott, jetzt muss ich auch noch lauter Leute bei Laune halten, die sollen ja nachher noch spielen. Die sitzen aber vor allem rum in ihren Waggons oder weiß ich nicht was, oder im Restaurant oder in der Garderobe oder was, kommen dann gelangweilt her und diese ganzen Konflikte zu handeln, das Material zu besorgen, Horror, größter Respekt natürlich.
Das so geht's mir genauso. Ich filme am liebsten alleine, also mit so minimalsten Equipment.
Ja.
Und am liebsten ohne irgendwie konkreten Auftrag.
Ah ja, genau.
Dass ich einfach so für mich Zeit habe, was zu entdecken, wo ich sage, wow, die Einstellung ist ganz witzig, da läuft der jetzt ins Bild, macht das und das. Also um das jetzt nochmal zu klären, nochmal zu sagen, also wenn jetzt Leute Hochzeitsfotografie oder Hochzeitsvideo machen, dann will ich das nicht sagen, dass das Trash ist, was sie machen. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, den ganzen Tag dort auf gespannt zu sein und zu wissen und das Ganze zu planen. Das ist, also arbeitstechnisch ein Heidenrespekt vor dem, was sie da tun, ne?
Ja, ja, ja.
Ich könnte es nicht.
Ja.
Und ich will es mir auch nicht angucken, aber...
Ja,
Filme machen ist wirklich, man muss da wirklich ganz viele...
Aber jetzt kommen wir wohin, was ich ganz schön finde, die Studierenden, die bei dir im Kurs sind, was studieren die vor allem? Ist es interdisziplinär zusammengesetzt oder ist das im Wesentlichen?
Das war verschieden. Es gab Kurse, das war rein Medienkultur, also was jetzt von eurer Fakultät kam.
Ja,
dann gab es in der Fachhochschule für angewandte Kunst, das waren Holzgestalter.
Ah ja.
Also
jetzt ist
Produktdesigner, es ist schon immer in einem bestimmten Fachbereich angegliedert, der Kurs.
Deswegen meine Frage, es sind also nicht Filmhochschulen oder Leute, die sagen, ich will mal Filme machen. Du hast gerade was Interessantes gesagt, ich filme am liebsten alleine und entdecke dann was dabei. So habe ich, so etwa, glaube ich, hast du es gesagt, so ähnlich habe ich es verstanden. Und jetzt sind die Leute, die an deinen Kursen teilnehmen, eigentlich gar nicht Leute, die sagen, ich will Filmemacher, Filmemacherin werden, sondern was die da lernen, ist interessant, mit der Kamera beim Filmen was zu entdecken. Und dann beim Schneiden wieder was rauszuarbeiten und dann was zu profilieren und dann was mit Rhythmus zu versehen und so weiter. Aber keine von denen würde sagen, so, ich mache jetzt Kino und schicke den Film irgendwo ein. Ist was anderes, worum es da geht, oder?
Ja, im Optimalfall sind die so, dass die forschen und was für sich entdecken. Aber das sind die wenigsten. Die meisten arbeiten einfach nur ab, wollen die 6 Punkte einstreichen.
Ist das wirklich
so? Ja, schon.
Also, aber wie kann man denn einen Film machen und einfach nur abarbeiten? Es ist ja doch ganz schön viel Arbeit, was man da abarbeitet.
Ja, die wissen ja, was ich sehen will.
Ach so, ja. Dann müssen sie aber trotzdem
viel. Also wenn du clever bist und guckst zu, was ich an Beispielen gebe, und das sieht man ja dann auch, wer das gemacht hat, dann orientieren die sich da schon ganz gut.
Dann sagen die, ach, der Mehlhorn, ich weiß schon, der will immer das
so
und das was, sehen.
Genau, der steht so auf weirden Kram, wo irgendwie so, genau.
Und dann mache ich jetzt mal weirden Kram.
Genau so.
Trotzdem lernen sie dabei, weirden Kram
zu
machen.
Richtig. Ja. Weil ich hatte einen, das gab eine Studentin hier aus Norwegen, die hat, das war mega, das war, das war Lärmkunst. Mhm. Da sind auch super Videos entstanden, Lärmkunst. Und die hatte einen Film gedreht, da hatte sie so eine Kleidung, ich weiß nicht, welches Jahrhundert, also war definitiv 18. Jahrhundert, hat sie sich da angezogen und hat sich das so inszeniert, wie sie sich einkleidet. Alles in Details, hier Hut aufgesetzt und das angebunden und alles in super geilen, vielen Einstellungen aufgelöst, nimmt dann ihren Korb und geht in den Park und setzt sich hin so.
Ja.
Also ein Frauenbild, ein Rollenbild.
Ja.
Und die damalige Kursleiterin von diesem Lärmkurs, Frances Zajcek, die ist völlig ausgetillt und hat gesagt, Steven, was ist denn das für ein Frauenbild und so.
Nein.
Ja, es ist, ich sag,
falsch verstanden.
Ich sag, Frances, echt, sorry, aber es ist mir eigentlich wurscht an der Stelle, weil die macht das geil, die kann das.
Ja.
So, ich habe diese Einstellung gesehen, wie die das aufgelöst hat und was sie. Ich bin da jetzt nicht hier, ich bin ganz bei dir, ich verstehe das. Aber für mich, mit der wollte ich da jetzt nicht über sowas diskutieren, weil ich sehe, die hat irgendwie mein Thema verstanden.
Sehr spannend.
So, und pass auf, und dann kam die Studentin, habe ich irgendwann in der Metallwerkstatt, die ist Weltklasse, die macht hier richtig viel und. Aha. Und die habe ich neulich in einer Metallwerkstatt getroffen und habe sie nochmal drauf angesprochen. Und da hat sie gesagt, ey, die Klamotten habe ich damals alles selber genäht für diesen Film. Und ich sage, okay. Aber was soll ich da jetzt noch sagen? Also, so.
Okay, genau. Also da haben wir es. Und das kann nämlich auch gleichzeitig das, was wir vorhin als Stress beschrieben haben, kann eigentlich auch der Anlass für einen Film sein. Gibt es ja viele Filme, die das genau gesucht haben, den Aufwand für das, was vor der Kamera dann da alles ist, also bei der Produktion ist ja voll, oder man muss es dann auch so sagen, der Aufwand für das, was dann Filmbild wird, den so weit zu treiben, Materialien raussuchen, dann den richtigen Ort suchen, irgendwelche Original, gibt es die Chronik der Annalena Bach, der ist Anna Magdalena Bach, der ist von Straub-Yeh. Mhm. Das ist ein ganz durchauratisierter Film, in dem ganz viel Original vor die Kamera geschafft wird. Und der hat eine ganz große Rolle gespielt in den 60er, 70er Jahren. Weil da eben ganz ähnlich der Aufwand, was wird alles da jetzt verfilmt, also was alles verarbeitet, der verstoffwechselte Film sozusagen, oder die Kamera verstoffwechselt, um dann Film zu werden. Mhm. Die Kamera kriegt nur Edelstes zu essen sozusagen. Mhm. Und das hat ja dann diese Frau auch gemacht, die hat im Grunde alles selbst zubereitet, was dann nachher in diesen Film Eingang findet. Mhm. Und dann ist es irgendwie auch ein Prozess, der, ob beabsichtigt oder nicht, ja eigentlich auch eine Reflexion auf Frauenbild, Frauenrollen und so, also im Grunde richtig gesehen, auch von der Kollegin, von der Professorin, von der du gesprochen hast, aber halt dann vielleicht der falsche Affekt zu sagen, das geht nicht. Jetzt hat diese Frau.
Sie hat das schon auch richtig gemacht, dass das dort, weil sie ist so und sie steht auch für das ein. Wenn sie es nicht gemacht hätte, könnte ich sie ja schon wieder einwerfen können und sagen, ey Frances, warum sagst du da nichts? Also, alles gut.
So
sie hat
ja jetzt keinen. Auch. Ja,
man kann da so rumdrehen und so und das war, im Grunde könnte man es erwarten.
Das Interessante ist, dass Film ja immer was Ambivalentes ist. Du willst eine Aussage machen und nachher läuft dir die Aussage aber auf der Leinwand davon oder dreht sich ins Gegenbild und so weiter. Das ist ja ganz eigenartig.
Genau, so Emotionen und es kann richtig umschlagen. Es kann in eine andere Richtung
spielst gehen. Du damit auch? Das hat jetzt ein bisschen geklungen, wie du guckst aufs Handwerk. Du sagst
ich
den Leuten.
Wirklich ich möchte mich nicht auf inhaltliche Diskussionen einlassen.
Ja, genau.
Es gab auch einen Fall, da hat eine Studentin im Corona-kritischen Film gemacht. Da wurde ich dann irgendwie auch gebeten, mal nachzuforschen, also ob der jetzt bei uns da auf diesem Kanal sein muss.
Du hast einen Kanal?
Also wir hatten das auf Vimeo und da, der ist nicht öffentlich, aber dann trotzdem, die Studenten wussten untereinander, wer von wem was ist. Und der war halt Corona-kritisch oder zumindest der Politik, der Corona-Politik gegenüber war der kritisch gemacht. Und ja, der hat ja auch noch mit Frakturschrift romantiert und alles so ein Zeug. Da kann schon sein, dass da so der eine oder die andere dann Humor verliert oder so, aber mir ist das jetzt nicht direkt wurscht. Also ich will das jetzt nicht sagen, dass ich mich da rausmache, aber ich bin kein Prof. Ich muss jetzt hier keine inhaltlichen Dinge ausdiskutieren. Ich will den Leuten Handwerk geben und dann könnt ihr das, geht da raus, macht eure Filme und diskutiert das mit den Professoren, mit der Professorin.
Ja.
So, und da bin ich dann weg. Also ohne dass ich mich jetzt aus der Affäre ziehen will, aber das ist jetzt mein Teil, was ich beisteuern kann, um mir gute Lehre zu machen.
Ja.
Weil ich muss ehrlich sagen, drauf gekommen bin ich auch ein Stück weit, weil ich das selber nie erlebt habe. Also, ich habe ja selber hier studiert, habe mich mit 30 hier nochmal hingesetzt.
Ja.
Und habe hier Bachelor, Master, da hatten wir auch schon zwei Kinder und das dritte kam noch. Also ich habe das volle Programm mit Jobben im Theater und was weiß ich noch alles hier durchgezogen. Und mir hat keiner irgendwie einen Scheiß gezeigt, irgendwie, dass ich irgendwie wie schneide oder Einstellungsgrößen oder irgendwie. Dann mussten wir uns alles selber ranarbeiten.
Wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr solche erarbeitet?
Wir waren zum Teil mit Büchern, ich habe die Bücher noch hier und dann waren wir auch die erste Generation YouTube, wo dann schon die ersten Tutorials auf YouTube erschienen sind und so.
Ja. Interessant.
Und meine Idee war halt, warum muss man sich das so mühsam, klar, ich habe das anders drauf jetzt und so, ich habe es verinnerlicht, aber ich finde auch, wenn man das den Leuten als Werkzeugkoffer mitgibt und die können das schneller und früher, was machen die dann damit? Also vielleicht können die ja noch viel cooleres Zeug machen, weil sie viel mehr Zeit haben. Und wir sparen uns dieses ewige Selbstlernen und kürzen das ab auf diesen Werkzeugkoffer. Ich glaube, da wird es verschiedene Ansätze geben. Ich glaube, das werden auch andere Professoren anders diskutieren, werden sagen, nee, genau, das ist das. Das muss wehtun oder keine Ahnung.
Ja, da gibt es die ganze Bandbreite, ja. So. Also ich halte das für eine valide Position zu sagen, das hier ist jetzt das Handwerk, hier ist eine Einstellungsgröße, da ist ein Schnitt, da ist ein Ding. Man kann ja dann auch den Leuten sagen, du hattest vorhin auch vom Schreiben gesprochen, macht die Story nicht zu stark oder engagiert euch nicht zu stark in der Aussage, wir sind hier Handwerker, wir wollen hier irgendwie, wie gehst du damit um? Ja, genau, nochmal zurück.
Ich
kurz
Luft holen, gerade weil du das mit dem Schreiben sagst, ich habe ja ganz viel auch die Filme von meinen Kommilitonen verfolgt und du weißt, ich habe das vorhin auch schon gesagt, dass ich sehr, sehr kritisch bin und oft mir selber auch im Weg stehe und zu kritisch bin, aber ich habe das immer gemerkt, die waren filmisch alle ziemlich geil, die hatten geile Technik, es war gut beleuchtet, es war super Filme.
Ja.
Aber die eigentlichen Darsteller, die Figuren, die Personen selbst, die in diesem Film gespielt haben, die waren schlecht, die waren zu wenig ausgearbeitet. Und das ist auch wieder so ein Ansatz von mir, wo ich sage, ey, geht viel mehr in die Figur rein, geht in euren und arbeitet die aus. Und zweifelsfrei, richtig geil. Es ist scheißegal, ob du dann eine VHS-Kamera nimmst, ob du das auf Film drehst, oder es spielt überhaupt keine Rolle. Wenn deine Figuren, wenn das Spiel, also und also der Charakter, die Persönlichkeit, die ich da darstellen will, gut ausarbeite, das ist 50% der Miete.
Mhm.
So. Und das verstehen die wenigsten, weil das geht übers Schreiben. Und das geht übers Schreiben. Du schreibst und machst im Kopf und brichst dich wieder zusammen im Kopf und denkst, oh, wie kriege ich das hin? Und dann musst du Menschen studieren, fährst nach Weimar West, guckst dir die Leute an, gehst hier ins Museum, guckst dir die Leute an. So, und dann findest du irgendwo, der Typ, der macht das und das, der hat die und die Eigenheit. Und das setzt du dann filmisch um oder versuchst Elemente zu finden, die das. Und das habe ich in den Studentenfilmen zu wenig gesehen, aber das ist die eigentliche Arbeit.
Ist aber nicht Gegenstand deiner Smartphone-Filmmaking, habe ich richtig verstanden? Nee,
ich bin ja kein Prof.
Das lässt du da drauf. Ah, genau. Da machst du einen Unterschied, ja, spannend.
Nö, das ist ja, dafür werden die ja angestellt.
Bei dir ist Handwerk und dann die anderen arbeiten.
Bei mir ist Basics, genau, und dann können die ihren Prof nähern, ne?
Ja, super. Ja. Du bist auch als Vater von drei Kindern da, hast du dich vorgestellt.
Mhm.
Erzähl.
Vater von drei Kindern, ja, also ich muss auch, und Lebenspartner, also wir sind nicht verheiratet, wir haben gesagt, wir bleiben zusammen.
Mhm. Ja, genau, das macht man bei der Hochzeit auch.
Naja, aber immer, je mehr Pferde vor der Kutsche sind, umso schneller sind die geschieden.
Okay.
Und ich habe gesagt, nee, wir lassen mal zusammenbleiben und also so ganz klassisches, ich bin ja so ein Fan von diesen, ich bin eigentlich so von der Lebenseinstellung so ein Fan von Skandinavien.
Mhm.
Also so klasse, wir hatten sogar alle Klischees, wir haben sogar ein Volvo gehabt, Volvo-Kombi.
Mhm.
So. Aber ja, drei Kinder und eine Tochter und zwei Söhne.
Und
die Frau ist Lehrerin.
Ah, und das bringt natürlich in dem Podcast auch Perspektiven rein, zwischen Magie und Handwerk. Wenn du als Vater in diesem Podcast sprichst, musst du natürlich auch zum Thema sprechen. Na,
also ich muss zu meiner Frau, also ich muss immer schmunzeln, was ich hier für Problemstellungen in der Uni höre. Da hat es mich manchmal weg, wo ich so denke, Leute, setzt euch mal einen Armbrotstisch mit meiner Frau zusammen. Und dann hörst du, was Probleme sind. Sie ist Lehrerin an der Lernförderschule in Erfurt. Echt, es ist jetzt schon alleine, mir tut es da im Bauch weh, aber es gibt so viel sozialen Scheißdreck, wenn ich das so deutsch mal sagen darf. Es gibt so viel Elend, soziales Elend, was und sie bringt das mit. Mhm. Muss ja auch mal irgendjemand das erzählen, das kann man ja nicht in sich reinfressen. Und wirklich in Schulen, also gerade, das sind schon Sachen zu erleben, wo du sagst, wow, was soll das werden? Wo geht das hin künftig? Wie wollen wir das machen? So, und nochmal zwei Sachen. Meine Frau, die ist wirklich mit Leib und Seele, ist die Lehrerin. Und sie sitzt halt jeden Abend da und bereitet Unterricht vor. Ich habe das nicht. Ich kann nicht in so einen Kurs gehen und kann sagen, hier, ich habe ein Schema. Ich gehe in den Kurs rein und muss das aufnehmen. Wie ticken die? Was machen die? Und bei mir ist das wirklich immer wie so ein Live-Spiel.
Das kenne ich auch, ja.
Ich brauche Feedback. Und wenn ich merke, oh, die sind echt stumpf. Dann machen wir das ganz einfache Besteck oder ich muss das irgendwie so. Und meine Frau sagt, nee, ich habe Kinder, die sind so krass, also da ist ja autistisch sein noch so fast so basic, aber da gibt es wirklich Kinder, die brauchen diesen knallharten Plan, sonst tillen die aus.
Den Rahmen.
Und daher ist natürlich bei uns viel Diskussion zu Hause. Auch die Kinder waren alle am Goethe-Gymnasium. Oder sind noch am Goethe-Gymnasium hier in Weimar und wir diskutieren viel über Lehrer und welcher Lehrer ist doof, welche Lehrerin ist doof und warum ist der cool und der nicht. Man spricht über Menschen, die man aufgesetzt bekommt in der Schule halt oder vorgesetzt.
Ja.
Und das ist wirklich, das ist schon 50% des Lebens. Und das ist neben Job, so ist das schon, genau.
Ja, genau. Das heißt, das über Lernen machst du dir als Vater auch Gedanken auf deine Kinder bezogen und hier die Studierenden. Also ich sehe so, das hat mich nämlich interessiert, dass man sagt, weil ich bin ja auch Vater von zwei Kindern allerdings und denke über Lehren und Lernen auch nach. Und irgendjemand sagte zu mir neulich, da habe ich irgendwie was erzählt, dass ich gerade in der Uni das so und so mache und das gemacht. Und dann fragte mich jemand, hast du Kinder in dem Alter? Dann habe ich gesagt, ja, das merkt man, sagten die dann. Und dann habe ich eben so gemerkt, man bringt das eben schon auch mit. Also ich bringe auch den Vater da mit, weil ich dann an der Stelle plötzlich, da zeigt mir meine Tochter dann TikTok-Sachen zum Beispiel. Das ist ein bisschen Klischee, aber und dann höre ich eben irgendwie was raus oder sehe da was raus und kann dann damit was anfangen. Auch weil ich natürlich will, weil es ja meine Tochter ist, der schaue ich dann doch nochmal anders zu und denke dann, ich will ja, dass meine Tochter interessante Sachen macht und deswegen finde ich es jetzt mal interessant und plötzlich entdecke ich daran was und merke, vielleicht sind meine Werte ja gar nicht die einzigen, die zählen, vielleicht ist das ja auch ziemlich cool, was die da macht. Ist auch so, ich rede mir das dann nicht nur zurecht, sondern ich würde dann auch sagen, ich entdecke da plötzlich eine Welt, die einfach in anderen Sphären stattfindet. Also TikTok ist jetzt natürlich, der Feind, böse und so. Aber ich meine nur als Beispiel, wo ich dann auf einmal sage, vielleicht ist es doch gar nicht so überzeugend zu sagen, ich habe hier einen Text von 1874, der ist übrigens ganz interessant, lest den mal. Vielleicht muss ich das...
Wenn er von Nietzsche ist, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Habe ich jetzt auch mal... Und das war auch so. Die haben dann sofort gesagt, wow, das ist ja hier richtig jugendlich und so weiter. Ja, interessant. Wie geht dir das da? Also immer wieder, du hast ja hier
diese ganzen Bildungsanstalten. Also was ich cool finde, dass du jetzt gerade so leichten Zweifel durchgebracht hast. Oder wenn ich das richtig rausgehört habe, hast du jetzt gerade irgendwie sowas gesagt wie... über deine Werte, ob du dir da nicht ganz sicher bist. Also ich finde, ja, Werte ist eine Glaubenssache, so gerade als Vater.
Ja, guter Punkt.
So, und wenn man da ins Zweifeln kommt, hast du verloren.
Also?
Also aus meiner Sicht, weil klar bin ich auch ein Mensch, der wahnsinnig viel selbst reflektiert, gerade auf der Autobahn und so wahnsinnig viel drüber nachdenkt, mache ich das richtig?
Ja, spannend.
Und ich glaube, ich bin eigentlich nur getrieben, ich will keinen Fehler machen. So. Ja. Und ich will nicht, dass meine Kinder irgendwie scheiße bauen. Also ich will nicht, dass ich finde auch, dass die Eltern, wo die Kinder scheiße bauen, auch eine Verantwortung haben und man die auch mit zur Rechenschaft ziehen soll. Weil man setzt hier Wesen in die Welt, die können anderen richtig Probleme machen, die können richtig Schaden anrichten für alle anderen, obwohl die anderen das gar nicht verdient haben. Also ist man in einer gewissen Pflicht, man sollte schon wissen, was man macht. Und davor habe ich auch ein Stück weit Angst. Also ich bin noch, ja, das, also zum einen das, aber ich möchte auch nicht, dass meine Kinder irgendwie das, die gleichen Fehler machen, wie ich gemacht habe, früher in der Jugend und viele auch. Und daher entsteht ein Stress oder eine Angst, so zu sagen, mache ich jetzt alles richtig, ist das richtig? Und dann ist man schnell dabei und sagt, ja, pass auf, Schule und das und das und das. Obwohl du weißt, Schule ist ein totaler Rotz. Also kannst du lassen, du hast selber dran gescheitert, du hast mit Menschen zu tun, die verstehen mal einen Bruchteil von dem, was du machst. So, die klassifizieren dich, die zensieren dich. Und da habe ich auch meine Zweifel und sage dann trotzdem aber zur Sicherheit, das ist schon das Richtige. Einfach nur aus der Angst raus, dass die auf was, dass es falsch läuft.
Also mir gefällt das gerade, wie das so ambivalent eben ist und eigentlich widersprüchlich.
Das ist absolut schizophren.
Deine Lebenspartnerin ist ja Lehrerin, Schule ist der totale Rotz, kannst du direkt lassen.
Ich hab meine Schwieger,
das stimmt natürlich alles nicht und es stimmt natürlich alles schon. Also es gibt
pass auf, meine Schwiegereltern sind beide Lehrer.
Ja. Gewesen. Mein Vater war Lehrer, also und ich würde trotzdem gleich und ich finde die und
ganz
toll.
Ganz ehrlich, aber, ich habe eine ganz schlechte Bio in Schule. Also ich, wenn ich das noch kurz erzählen darf, ich war mein ganzes Leben war eigentlich, also ich sollte eigentlich in der ersten Klasse in eine Sonderschule, weil ich in dem dort einen Schüler geschlagen habe im Unterricht. Der hat es aber dreimal gehört von mir schon wochenlang. Das bleibt dort liegen. An dem Tag gab es halt eine Schelle. An dem Tag war aber auch eine Frau aus einem Gremium in der DDR, die dann gesagt hat, hier, der ist verhaltensauffällig.
Okay.
Und so musste ich dann, ja, dann hat meine Mutter gesagt, nee, auf keinen Fall, der geht nicht an eine Sonderschule. Der hat Spezialeffekte. Nein, sie hat gesagt, sie kümmert sich drum und so bin ich zum Sport gekommen. Also ich habe dann seit der ersten Klasse an nordische Kombination gemacht und habe dann immer als Ziel gesetzt bekommen an die Sportschule. Du gehst an die Sportschule nach Oberwiesenthal, das ist dein großes Ziel.
Ah ja.
Das habe ich dann geschafft, war in Oberwiesenthal an der Sportschule, bin aber mit einer Verletzung da hingekommen und habe nie wieder den Anschluss bekommen zu meinen Kollegen, Mannschaftskollegen, Teamkollegen. Und bin da ein Stück weit gescheitert. Habe zwar für diese Sportschule da eine DDR-Medaille gewonnen, also DDR-Meister gewesen in einer Spezialdisziplin, in einer Unterkategorie.
Ah ja.
Aber drei Monate später bin ich aus dieser Schule rausgeflogen und bin dann zurück wieder von so einer Elite-Schule mehr oder weniger in so eine ganz normale POS zurückgegangen.
Was ist eine POS?
Polytechnische Oberschule, so eine klassische DDR-Schule. Und hatte da übelste Schwierigkeiten. Dann kam mich wieder einzuordnen, wieder niemand zu sein, also aus meiner Uniform raus, aus meiner Sportuniform.
Ja.
Dann kam die Wende, die habe ich auch mit 14 erlebt, was auch übelst krass war für mich. So. Also das nicht, dass ich jetzt der DDR nachhing oder sonst was, aber das war so viel, Ich hatte mit 16 meinen ersten Trabi, weil die so gesetzlos war. Wir hatten einfach ein Auto irgendwie mit 16, ohne Führerschein oder irgendwas. Das war echt wild.
Ja.
So, und dann hatte ich halt meine Schwierigkeiten im Abitur.
Da
gab es noch eine andere Geschichte.
Das war dann schon Wiedervereinigungsabitur?
Das war nach der Wiedervereinigung. Da hatte ich dann
plötzlich neue Werte, neue
Programme. Hat dann neue Menschen um mich rum, andere Menschen, so ehemalige, Kirchgänger aus DDR-Zeiten, also mit denen ich ja nie zu tun hatte. Ich war ja so in dem System drin. Und fand diese christliche Jugend hat ja bei mir nie stattgefunden, die nebenbei so in der DDR schon auch ein ziemlich großes Dasein hatte. Aber mit solchen Leuten war ich dann auf einmal in der Schule.
Ja.
Dann hatte ich so, wow, was die erzählt haben und Kirchenverein und Band und alles so ein Zeug, das hat nie stattgefunden bei mir. So. Und da hatte ich halt so meine Schwierigkeiten, hatte dann auch so eine Bomberjackenzeit, so wie viele Ostdeutsche in dieser, also leider.
Ja.
Und bin dann so ein Stück weit auf schiefe Bahn gekommen und habe dann mein Abi verrissen.
Aha.
Ist nochmal ein extra Podcast, können wir auch nochmal auswerten. Aber das Ding ist echt krass, weil ich habe so eine ähnliche Bio wie dieser Robert Steinhäuser in Erfurt. Ihm ist dasselbe widerfahren wir haben dasselbe Schicksal gehabt. Wir konnten nicht wiederholen, konnten also ich glaube, das so zu verstanden zu haben. Also ich habe weder einen Schulabgang gehabt.
Keinen Abschluss.
Abschluss. Ich konnte nicht wiederholen. Weil wir die letzten waren mit Zensuren und die anderen schon Punkte hatte, was ich eigentlich Quatsch finde. Man hätte die Zensuren auch in Punkte umrechnen können. Auf jeden Fall durfte ich weder wiederholen das Jahr noch nachmachen, nochmal die Prüfung wiederholen oder irgendwas. Ich war raus. Ich war absoluter Loser an der Stelle. Und das ist ja dem Steinhäuser ähnlich passiert.
Ja.
Der hat dann das Gewehr von seinem Vater genommen, glaube ich, so, ne? Irgendwann.
Ja.
Ist dann in die Schule gegangen nach Erfurt.
Ja, die ist bekannt, die Geschichte.
Genau, und ich bin nach Österreich und bin Skilehrer geworden.
Aha, kann man auch machen. Kann man auch machen. So. Ah ja, das hast du gemacht.
Genau.
Nach Österreich bist du Skilehrer geworden.
Nach Österreich
hast du eine Ausbildung gemacht oder was?
Ja, so ein Grundschein halt.
Weil du das, ja gut, das, du konntest auch den Oberwiesenthal wieder anschließen, so verstehe ich das ein bisschen.
Ja.
Okay, die Biografien gehen ja, das ist ja, und wie, wann hast du wieder auf, wann hast du gesagt, jetzt ist gut mit Skilehrer?
Das war nicht lange, das war also immer mal wieder so zwischendurch, aber das direkt in Österreich war nur zweimal, also jeweils im Winter.
Mhm.
Naja, und dann habe ich dann irgendwann diese Ausbildung gemacht zum Kaufmann für audiovisuelle Medien, war dann in München beim DSF, beim Deutschen Sportfernsehen, bin dann schon irgendwie wieder auf die Bahn gekommen und auch in diesen Bereich
Medien. Das war immer diese Idee Sportfernsehen,
Sport Medien war, und Sport. Für mich war Sport immer das Größte. Mhm. Also, obwohl ich da auch viel reflektiere und denke, ey, eigentlich ist Sport totaler Rotz, aber es ist so ein absolutes Wechselspiel der Gefühle. So, es gab gestern wieder einen Moment, da ist so ein junger Finne Zweiter geworden bei einem Slalomrennen. Und ich habe es mit meinem Sohn auf der Autobahn angeguckt. Wir kamen gerade vom Training aus dem Kaunertal, weil der Ski Alpin Rennen fährt.
Ja.
Und das war so eine Emotion, der ist dort so ausgeflippt. Und das war mega. Ja. Da hast du richtig Gänsehaut. So, und dann kommt der Gewinner, Lukas Braten. Mhm. Und der macht dann so eine Show und kniet da hin und macht hier diesen Christus. Wo ich sage, hey, komm, Digga, das kannst du weglassen.
Okay,
und da bist du sofort dabei. Und das ist so dieses Sportding. Schwierig, aber ich bin, wie gesagt, total angefixt und meine Söhne auch. Und
ich finde es spannend, weil also ich selber habe nie wirklich einen Leistungssport in der Art betrieben, ein bisschen Gymnastik, Körperertüchtigung, was man so nennt, Leibesübung. Aber ich kann das.
Darf man das sagen? Leibesübung.
Ich weiß nicht, ob man das noch so sagt, aber doch, ich glaube, in der Taz sogar steht statt Sport über Leibesübungen.
In der Taz habe ich es auch schon geschafft.
Ja.
Taz stand ich
auch
schon.
Oh, ja,
tatsächlich. Ja, als mies gelaunter Türsteher vom Bassi Cowboy Club in Berlin, weil ich die eine Schreiberin von der Taz nicht reingelassen habe.
Okay, gut. Also nicht auf der Seite Leibesübungen.
Nee, weil
der Sportteil heißt da so. Genau. Das ist das Despektierliche so ein bisschen. Nee, aber was ich interessant finde, ist den Sportsgeist oder den Sportsgedanken eben auch für Forschung oder für Universität, für das, was man vorhat, für das, was man macht. Also scheitern, weitermachen, Wege suchen, nicht in die Verzweiflung gehen, aufstehen, Krone richten, weiß ich nicht, ob das immer das ist. Manchmal kann man ja auch schauen, vielleicht geht's unten weiter. Aber ich finde das interessant, diesen Aspekt eben, wie man da dieses Fehler machen, das habe ich gerade so ein bisschen raus. Mhm. Wie kann das eigentlich gehen? Schule ist irgendwie Rotz, also fordert.
Nee, Schule ist nicht Rotz.
Hast du so nicht
ja,
gesagt?
Ja, nee, Gottes Willen.
Also. Und es stimmt ja auch überhaupt nicht. Es gibt, und das wollte ich ja vorhin nochmal sagen, es gibt fantastische Lehrer, die von früh bis spät sich
definitiv
da reinknien.
Ja, Gottes Willen.
Das und bei ist denen kriegt das aber dann, sagt, hier, das kriegt dann so ein, das, wo ich jetzt hin wollte, warum mir dieses Feld Sport irgendwie was sagt, das kriegt dann auch so einen Sportcharakter. Man wird dann wie so ein Verein, man wird irgendwie so eine Bande, eine Mannschaft fast, eine Mann- oder Frauenschaft und geht dann gemeinsam durch ein Thema.
Also geht dann gemeinsam durch. Ich würde den gerne aufnehmen, den du mir gerade hier hinlegst.
Ja, bitte.
Ich würde den gerne aufnehmen, weil bitte. Ich das genauso sehe auch hier an der Uni.
Ja.
So. Also ich sehe die Uni wirklich auch als ich bin total froh, dass ich das hier machen darf und dass ich hier dabei bin.
Ja.
Und sehe das genauso aus diesem Sportscharakter und nehme die Metapher des Fußballs auf.
Mhm.
Und sag so.
Erzähl, finde ich gut, denke ich auch.
Welcher Verein sind wir?
Mhm.
Welche Liga spielen wir?
Okay.
Und ich habe ja schon mal hier den wie heißt der Professor bei uns für Medien, Krypto, ich komme jetzt nicht drauf.
Lux.
Lux, genau. Mhm. Und unsere Söhne haben zusammen Fußball gespielt. Mhm. Und Herr Lux kann auch an dir vorbeigehen, auch wenn du schon 10-mal gesehen hast, aber es gibt manchmal so Momente, da stehst du daneben.
Mhm.
Und ich bin dann hin zu ihm. Er hat dann auch das weggelassen mit Professor und sie und sagt, du sag mal ganz ehrlich, wenn die Bauhaus-Uni ein Fußballverein wäre, so, und habe ihn so drauf angesprochen.
Ach, spannend.
Und dachte, was sagt er jetzt? So. Und dann sagt er so, ja, mindestens Hoffenheim.
Hoffenheim?
Weil, genau. Denn nicht ohne Grund haben sie uns für 4 Millionen diesen Bau dahin gesetzt und dachte, wow, geil, die Metapher zieht. Er konnte, weißt du, gerade und Thomas Lux kommt mit dieser Metapher klar, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein. So.
Okay, ja.
Und dachte ich, na gut, die funktioniert. So und so. Und das habe ich dann Ziemann gefragt. Ich sage, so, als können wir mit dieser Metapher arbeiten und so.
Und,
so,
und was sagt er? Er sagt auch.
Ja, nee, der hat jetzt nicht keinen Verein gesagt. Also wir beide sind Bayern-Fan.
Ja, ich weiß schon.
Wir beide sind Bayern-Fans, aber er hat jetzt das Beispiel nicht so direkt gebracht, aber die Metapher, ja, und wo sind wir denn jetzt in welcher Liga? Das antwortet mir keiner richtig ehrlich.
Ich finde das spannend, ja. Da haben doch wir im Präsidium haben wir tatsächlich schon drüber nachgedacht, wer wir eigentlich sind. Und da hieß es eben drum, wir müssen uns nicht vormachen, wir sind nicht Bayern München. Ja. Und dann sagen alle, aber wir wollen es werden. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist das Blödsinn. Wir werden es ja sowieso nicht. Also was soll, wir wollen es werden. Und in Wirklichkeit, wenn wir ehrlich sind, wir wollen es nicht werden. Ich glaube, wir wollen es nicht werden.
Also ich bin ja nicht in dieser Politik angeschlossen, was da läuft.
Oder irgendjemand sagte dann sowas wie Freiburg. Mhm. Ich habe sowas gesagt, erster FCN, aber es kommt daher, dass ich aus Nürnberg komme, aber das ist natürlich jetzt so ein bisschen, möglicherweise stimmt es sogar mehr, als mir lieb war. Ich habe so ein bisschen als Witz gemacht. Der FCN ist ja so ein Ausbildungsverein, da werden junge Kräfte angezogen und werden dann später ganz woanders was und teuer gekauft und so und der Club selber kommt gar nicht mehr voran. Gleichzeitig aber erzählt sich der Club die ganze Zeit, dass er eigentlich Rekordmeister ist und Traditionsverein und alles Mögliche und hängt sich so an der Vergangenheit auf und wir haben ja mit Bauhaus auch ein bisschen so ein Feld, manchmal sagen wir sind doch das Bauhaus, aber da könnten wir dran arbeiten, denke ich manchmal. Dann sagten plötzlich welche St. Pauli, dann habe ich gedacht, dazu sind wir überhaupt nicht punk genug. Also das weiß ich nicht, ob wir wirklich St. Pauli sind, vielleicht sind wir ein verrückter Haufen, aber sind wir so punk? Aber
warte mal, wenn wir jetzt St. Pauli bewerten, was ich interessant finde, St. Pauli hat ein gutes Marketing immer.
Genau.
Ja, das ist eigentlich so ein Werberverein.
Also. Und die engagieren sich ja auch. So, also die haben ja auch politische, soziale Projekte. Und
ja,
so
aber das kann man ja auch als Konzept machen.
Dafür also
das
stehen,
ist ja, das, genau. Ob das jetzt unbedingt so, weiß ich nicht, das gehört ja zu St. Pauli mittlerweile dazu, wie zu Schalke das Felddienstbier oder was
weiß
ich so. Weiß ich gar nicht mehr, ob das so vom...
Ob wir sowas sein wollen? Also
weil gerade St. Pauli, Conny Lippmann zum Beispiel, hat gesagt, schwul sein ist nicht abendfüllend. Also,
okay.
Ne, also das weiß ich nicht, dass das so... Ja, könnte man sagen. Ja. Aber es ist eine geile Metapher. Also ich würde mir echt springt drauf an.
Es geht ja gar nicht darum, jetzt zu sagen, wir finden es am Ende raus, aber dass man so mit verschiedenen Vereinen immer wieder guckt, es ist ja sowieso ein Spiel, dass man da sagt, wer von den Avengers bin ich, wer von den Schlümpfen, wer von so und so und wer von den Fußballvereinen. Was bei den Fußballvereinen ganz schön finde, was ich daran ganz schön finde, ist, dass stehen 11 Leute auf dem Feld und die müssen zusammenspielen und das sind nur die. Und dann muss man halt mit dem spielen, der da ist. Man kann nicht sagen, oh, der scheiß Verteidiger, ich spiele nicht mehr mit, ich mache meinen eigenen Stiefel, dann verlierst du ja das Spiel. Das heißt, du musst eigentlich als 11 Leute, 11 Freunde müsst ihr sein und so weiter. aber die Metapher finde ich eigentlich ganz gut.
Warte mal, ganz kurz.
Wichtig dass man ist ein ja, Team wird irgendwie.
Wichtig ist, dass die Spieler alle da sind am Wochenende.
Ja.
Das glaube ich, das würde schon eine ganze Menge bringen erstmal, also so auch fürs nächste Level, wenn man wirklich mit einer ganzen Mannschaft, also wenn man nicht immer mit 9 oder 8 Leuten antritt und vielleicht mal eine Mannschaft voll ist.
Wenn du den Ball drüber spielst, muss dann da auch einer stehen und notfalls im Tor auch einer, der sollte dann da auch da sein.
Weil genau, es gab Trainer, die haben dieses Thema aufgegriffen und es hat ihnen auch die Position gekostet, also glaube ich, habe ich mal gehört, die da so ran wollten, dass die Mannschaft vollständig ist, aber war es so...
Okay. Jetzt kann man, genau, und Metaphern sind immer tragfähig oder nicht
genau,
tragfähig.
Genau, das ist das Schöne an Metaphern, finde ich eigentlich echt
aber nett. Aber drüber so. Nachzudenken, finde ich gut. Ich finde es nochmal ganz schön, Blick auf die Uhr, wir sind eigentlich fast durch.
Ja.
Ganz schön, dass wir jetzt nochmal auf Metaphern gehen. Ich fand nochmal ganz schön, und das wollte ich jetzt eigentlich nochmal aufnehmen oder würdigen, Vater sein, Kinder sein, die Fehler nicht machen und so. Das fand ich ganz gut. Deshalb bin ich jetzt in Resonanz gegangen. Ich mache jetzt hier, glaube ich, 40 Gespräche oder so, sind es jetzt, die ich hier immer führe. Und da haben wir das jetzt gerade nochmal so ausformuliert, was ich doch bei allen gespürt habe. Alle fühlen sich ein bisschen, also in der Form, in der Rolle der Lehrperson fühlen sich alle doch sehr verantwortlich für die Studierenden und eigentlich ganz ähnlich, wie du es jetzt gerade fürs Vatersein beschrieben hast. Ich will nicht, dass die dieselben Fehler machen wie ich. Ich will, dass die auf einen guten Weg kommen. Ich fühle mich für die verantwortlich. Die können eine ganze Menge Unheil anrichten, die Studierenden. Und ich will hier als Universität einen Ort schaffen, an dem das alles gut geht. Finde ich eine schöne Engführung für das, was wir hier als Verantwortung zum Teil annehmen müssen, als Lehrperson.
Naja, klar. Das sollte man schon so als grundsätzliches, also in meiner Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien hatte ich Udo Happel, das war ein Produzent, auch aus Babelsberg war ein Produktionsleiter, ein großer. Der hat gesagt, als erstes hat er gesagt, und vergessen Sie nicht, Sie haben es immer mit Menschen zu tun. Von dieser Ausbildung ist bei mir nicht viel kleben geblieben, aber dieser Satz, das fand ich schon, der ist so banal und trotzdem so wahr, weil am Ende, klar. Aber ich finde schon, dass man hier jetzt irgendwie schon aufpassen müssen, dass wir, ja, dass wir diese jungen Leute behalten, dass sie wirklich gerne weiterhin zu uns kommen. Mhm. Und dass wir denen so viel mitgeben, dass wir wirklich in die zweite Liga mindestens aufsteigen können. So.
Sehr schön, das nehmen wir mal mit. Schönes Schlusswort. Steven, ich danke dir für das schöne Gespräch.
Ja, gerne.
Das war Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.